Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Im Irak verurteilt. Familien französischer IS-Terroristen versuchen sie vor der Todesstrafe zu retten. Härter als im EU-Schnitt. Die dänische Ausländerpolitik inspiriert bitterböse Satiren. Außerdem in unserer Reihe zum Mord an den rumänischen Juden, wo die Tradition noch lebt, die jüdische Gemeinde in Iași. Das sind an diesem Freitag unsere Themen in Europa heute. Diese französische Dschihadistenfamilie hatte Glück. Die Türkei übergab sie in dieser Woche an Frankreich. Der Mann und seine beiden Frauen sollen Angehörige des IS sein. Zur Familie gehören auch 9 Kinder. Sie alle wurden von Beamten des französischen Geheimdienstes in Empfang genommen. Im Irak hingegen können französische IS-Angehörige höchstens konsularisch, also von Botschaftsangehörigen, betreut werden. 11 französische Staatsbürger, die sich dem IS angeschlossen hatten, sind von irakischen Gerichten zum Tode verurteilt worden. Die französische Regierung versucht, ihre Hinrichtungen zwar zu verhindern, doch nun haben sich in Paris Familienangehörige gemeldet, denen diese Anstrengungen nicht genügen. Paris hat also ein Problem und unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König weiß mehr darüber. Mit ihm bin ich nun verbunden. Jürgen König, die Regierung in Bagdad hat schon deutlich gemacht, dass auch die irakische Justiz unabhängig ist, dass irakische Gerichte unabhängig entscheiden. Was versprechen sich die Angehörigen der französischen IS-Terroristen nun von ihrem Versuch, Druck aufzubauen?
Na, es geht ihnen vor allem darum, die französische Regierung dazu zu bringen, jetzt endlich wirklich aktiv zu werden, zumal eben angesichts dieser drohenden Todesstrafen oder schon ausgesprochener Todesstrafen. Frankreich hatte es zunächst ja vollkommen abgelehnt, rückkehrwillige französische Dschihadisten wieder aufzunehmen. Dass es zu einer Sinneswandlung kam, ist nur auf äußeren Druck zurückzuführen. Nämlich als die USA ankündigten, ihre Truppen aus Syrien abzuziehen, da kam in Paris die Sorge auf, französische Häftlinge in Syrien könnten freikommen und dann unerkannt nach Frankreich zurückkehren. Und also hat man gesagt, bevor das passiert, nehmen wir diese IS-Kämpfer lieber selber auf und stellen sie hier vor Gericht. Und dadurch wiederum wuchs dann bei vielen Angehörigen die große Hoffnung, die Regierung in Paris werde sich nun also in großem Umfang um diese ausgereisten IS-Kämpfer kümmern. Doch genau das ist nicht passiert. Nur wenige von ihnen wurden bisher tatsächlich auch aufgenommen. Selbst bei Kindern wurden kaum Ausnahmen gemacht.
Also das ganze Thema ist äußerst heikel, nicht allein für Paris, sondern auch für die deutsche, die niederländische, zum Beispiel auch die britische Regierung. Einerseits geht es ja um Dschihadisten, aber andererseits, Sie haben es gesagt, auch um deren Kinder. Und es geht um mögliche Hinrichtungen, also Todesstrafen, die in den Ländern des Europarats verboten sind, auch in Frankreich. Können Sie, Jürgen König, derzeit eine klare Linie in der Politik Frankreichs erkennen?
Na, allenfalls die, das ganze Problem möglichst jenseits französischer Grenzen gelöst zu sehen. Und die aus dem Thema hier in Frankreich kein großes, womöglich noch öffentlich diskutiertes Thema zu machen. Das heißt, ich glaube, Frankreich wird grundsätzlich eher bei dieser, sagen wir mal, zögerlichen, aber eigentlich ablehnenden Haltung bleiben, was allerdings immer schwieriger werden dürfte, weil zum Beispiel die syrischen Kurden, auch die Türkei, zunehmend darauf drängen, ausländische IS-Kämpfer abschieben zu können.
Bemüht sich Frankreich denn überhaupt nicht, französische Dschihadisten zurückzuholen? Was sind die Anstrengungen?
Ich vermute, es gibt keine großen Anstrengungen. Was es gibt, sind etliche Hinweise darauf, dass Frankreich sogar einiges dafür tut, damit französische IS-Kämpfer ausdrücklich im Irak vor Gericht gestellt werden. Die Franzosen, die dort jetzt vor Gericht stehen oder schon verurteilt wurden, die wurden alle Anfang des Jahres in Nordsyrien festgenommen. Das steht unter der Verwaltung der Kurden, die wiederum sind Frankreichs Verbündeten. Und von dort aus wurden die Festgenommenen dann in den Irak gebracht. Und man vermutet hier in Paris eben, sie wurden mit französischer Unterstützung dorthin gebracht, eben damit ihnen der Prozess im Irak gemacht wird. Der Außenminister Frankreichs, Jean-Yves Le Drian, hat mehrfach gesagt oder sagen wir zu erkennen gegeben, man sei zwar gegen die Todesstrafe, aber eben die Prozesse im Irak seien, ich zitiere, fair und gerecht gewesen. Also ich glaube nicht, dass Frankreich seine Haltung ändern wird, zumal die irakische Justiz auch international anerkannt wird. Die Verurteilten müssen also nicht nach Frankreich ausgeliefert werden, da zumal auch die Taten, die man ihnen vorwirft, eben im Irak oder in Syrien begangen wurden.
Allerdings haben Vertreter der französischen Regierung vorgeschlagen, einen internationalen Gerichtshof einzusetzen, der die Verfahren gegen IS-Angehörige übernimmt. Dann wären es also keine irakischen Richter, sondern zumindest zum Teil auch europäische Richter. Und Todesstrafen ließen sich da wohl auch verhindern. Kommt dieser Vorschlag aber nicht viel zu spät?
So ist es. Kommt viel zu spät. Und ich glaube auch, man liegt nicht ganz falsch, wenn man sagt, dass Regierungsvertreter Frankreichs diesen Vorschlag auch deshalb gemacht haben oder unterstützt haben, weil auch er das Problem aus der französischen Gegenwart erstmal heraushalten würde. Denn bis so ein internationaler Gerichtshof arbeitsfähig wäre, das braucht Jahre. Und während dieser Zeit wären die Franzosen das Thema wiederum los.
Was geschieht aber nun mit französischen Dschihadisten, mit diesen Familien, die an Frankreich übergeben werden, wenn sie denn in Frankreich sind?
Also was man sicher weiß, ist, dass die Rückkehrer am Flughafen von Geheimdienstmitarbeitern empfangen werden. Viel mehr weiß man nicht. Sie dürften dann verhört werden, in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Dann müsste ein Prozess gegen sie vorbereitet werden. Wie gesagt, offizielle Mitteilungen dazu gibt es nicht. Man will vor allem verhindern, dass die Zurückgekehrten, da wo sie radikalisiert wurden in Frankreich, dass sie da also als Helden gefeiert werden. Und man will auch durchaus die Rückkehrer und ihre Angehörigen auch schützen. Denn 85% der Franzosen lehnen, das sagen Umfragen, die Heimkehr französischer Dschihad-Kämpfer ab. Und da, wo Rückkehrer tatsächlich in der Öffentlichkeit, also als ehemalige IS-Kämpfer wahrgenommen werden, da fürchtet man, könnte es zu Tumulten kommen. Auch das will man unbedingt verhindern. Also aus alledem ergeht, dass eine richtige Strategie, wie man nun mit diesem Problem umgehen soll, gibt es so nach meiner Einschätzung in Frankreich nicht. Auch deshalb, glaube ich, ist das Bemühen so groß, die Kämpfer am besten, und das ist die Generallinie, gar nicht erst nach Frankreich kommen zu lassen.
Und das Problem zu exportieren. Vielen Dank, genau. Jürgen König, nach Paris für Ihre Einordnung, Ihre Informationen. Und dieses Gespräch können Sie auch im Internet nachhören unter deutschlandfunk.de. Die kürzlich in Dänemark angetretene Minderheitsregierung besteht nur aus Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Links also. Doch diese Regierung will die nationale Flüchtlings- und Ausländerpolitik nicht liberalisieren. Im europäischen Vergleich galt die dänische Politik schon bisher als besonders hart. Noch härter sind allerdings menschenverachtende Forderungen, die über die Jahre von bestimmten rechten Abgeordneten des dänischen Parlaments kamen. Solche Forderungen haben Autoren des dänischen Fernsehens zu einer bitterbösen Satire veranlasst. Kai Schlüter über Sinn und Inhalt dieser ungewöhnlichen Doku-Serie und die harte Wirklichkeit dänischer Flüchtlingspolitik.
Somalia ist ein sicheres Herkunftsland. Das stellte Ende vergangenen Jahres die damalige dänische Ministerin für Ausländer und Integration, Inger Støjberg, von der rechtsliberalen Partei Venstre fest. Sie entzog 1000 somalischen Flüchtlingen die Aufenthaltsgenehmigung. Viele von ihnen waren integriert mit Arbeitsplatz und zahlten Steuern. Nur ein paar Dutzend kehrten freiwillig nach Somalia zurück. Da besann man sich einer Forderung des konservativen Parlamentsabgeordneten Tom Behnke von vor über 20 Jahren. Die müssen nach Hause geschickt werden, und wenn es mit Fallschirm auf dem Rücken sein muss. Gesagt, getan. 7 somalische Flüchtlinge, 2 Frauen, 5 Männer lernen nun das Fallschirmspringen. Das somalische Fallschirmteam. Unter diesem Titel verfolgt das dänische Fernsehen in einer 5-teiligen Dokumentation die Fortschritte der Gruppe. Ausbilder ist ein Elitesoldat der dänischen Streitkräfte. Er bimst seinen verängstigten Schülern einen Satz ein, den sie immer wiederholen müssen. Ich will, ich kann, ich traue mich.
Ja will, ja kann, ja tör.
So sieht man sie in Folge 1 tapfer vom 10-Meter-Brett im Hallenbad springen und bei ersten Trockenübungen auf dem Flugplatz. Die 31-jährige Samira Ahmed erklärt, warum sie mitmacht. Ich habe mich zu dem Programm angemeldet, weil es den jungen Somaliern an positiven Vorbildern mangelt. Ich dachte, das ist die perfekte Möglichkeit, ein positives Bild von Somaliern in den Medien zu zeichnen, die sonst nur Negatives berichten. Inzwischen gab es einen Regierungswechsel. Die konservativ-rechtspopulistische Regierung wurde abgelöst. Ganz frisch im Amt eine sozialdemokratische Minderheitsregierung. Sie versprach im Wahlkampf, die harte Linie in der Ausländerpolitik fortzusetzen, was der neue Minister für Ausländer und Integration, Matthias Tesfaye, bei der Amtseinführung vergangene Woche unterstrich. Die Aufgabe bleibt die gleiche wie in den Jahren zuvor. Wir werden daran festhalten, den Zustrom von Einwanderern nach Dänemark zu kontrollieren. Dann wollen wir die Integration verbessern. Das kann man besser machen. Einige symbolische Änderungen nahm der neue Minister allerdings vor. So hatte seine Amtsvorgängerin auf ihrer Website einen Ticker, der die gesetzlichen Verschärfungen im Ausländerrecht zählte. Bei Nummer 50 gab es Torte. Bei Nummer 114 nahm Tesfaye den Ticker vom Netz. Das somalische Fallschirmteam macht aber tapfer weiter. Sein Ziel, in 70 Tagen an der dänischen Meisterschaft im Formationsspringen teilzunehmen. Eine Springerin mochte nicht vom 10-Meter-Brett springen, aber aus 1000 Metern aus dem Flugzeug springen, das will sie schaffen. Die Gruppe hockt in ihrer Trainingsunterkunft auf dem Flugplatz und diskutiert ihre Chancen und kommt zu der Einsicht: Hauptsache, der Fallschirm ist offen, dann bist du gut.
Bittere Satire und bitterer Galgenhumor im dänischen Fernsehen. Kai Schlüter war das über die dänische Asylpolitik und den Umgang somalischer Flüchtlinge damit. In Ost- und Südosteuropa reicht die jüdische Geschichte weit zurück, über Jahrhunderte. Und bis zum Zweiten Weltkrieg gab es dort viele Städte, in denen Juden lebten. Im nordrumänischen Jasch machten sie die Hälfte der Bevölkerung aus. Aber Jasch ist doch zum Symbol für den Mord an rumänischen Juden geworden. Im Sommer 1941 wurden hier mehrere tausend Menschen umgebracht. Vom jüdischen Leben ist in Jasch heutzutage nur noch wenig übrig, aber die alten Traditionen sind noch nicht ganz erloschen. Denn eine jüdische Gemeinde gibt es noch. Und dort trifft die jüdische Tradition auf Moderne. Laila Knüppel war für uns in Jasch.
Wieder meldet sich das Telefon und Idis Vladkovci muss rangehen. Wegen des Matzebrotverkaufs, jetzt kurz vor dem Pessachfest. Eigentlich möchte die Vizepräsidentin der jüdischen Gemeinde ihre Gäste durch den kleinen Museumsraum führen, den sie in Jasch direkt neben den Büros der Gemeinde eingerichtet haben.
Das jüdische Leben in Jasch beginnt vermutlich unter Stefan dem Großen, um etwa 1500.
Aber das Telefon quakt an den unmöglichsten Stellen, auch wenn sie vom Pogrom in Jasch von 1941 erzählt. Das Klingeln erinnert daran, dass es nicht nur bittere Vergangenheit gibt, sondern Gegenwart, jüdisches Leben in der rumänischen Stadt Jasch. Vladkovci legt das Handy weg, geht zu einer Karte von Jasch, mit vielen Nummern und Punkten drauf. Sie zeigen, wo überall einst Synagogen standen.
Vor dem Krieg gab es hier 130 Synagogen. Die Synagogen wurden nach den Berufen der Menschen benannt, die in die jeweilige Synagoge gingen. Synagoge der Schneider, der Steinmetze, der Holzfäller. Vor dem Pogrom 1941 war die Hälfte der Bevölkerung von Jasch jüdisch. Es gab mehr als 50.000 Juden.
Jetzt leben hier in der Stadt nur noch etwa 300 Juden. Und die meisten sind über 60 Jahre alt.
Was für einen kulturellen Reichtum wir damals hatten. Und davon sind nur zwei Synagogen übrig.
Auch der samtene, reich verzierte Hochzeitsbaldachin in der Mitte des Museumsraums wird nur noch selten herausgeholt. Das letzte Mal bei ihrer eigenen Hochzeit, erzählt Idis Vladkovci. Und das ist schon Jahre her.
Haben Sie je darüber nachgedacht, Jasch zu verlassen?
Nein, viele meiner Freunde sind nach Israel ausgewandert, aber ich möchte hier bleiben, um die Kultur und die Tradition weiterzugeben. Und ich möchte, dass unsere Kinder und auch die Christen vom Holocaust erfahren, damit sich so etwas nicht wiederholt.
Platkovci zeigt auf Zeitungsausschnitte und Plakate aus den 30er Jahren, die an einer Wand hängen. Hetze gegen Juden. Daneben weitere Plakate, Erläuterungen der Rassengesetze, die die rumänische Regierung später verhängte und die denen im damaligen Nazi-Deutschland glichen. Dann folgen in der Ausstellung Dokumente von den Gräueltaten im Juni 1941, dem Pogrom von Jasch. Wir fahren in die Innenstadt zum damaligen Polizeipräsidium. Hierhin wurden die jüdischen Einwohner im Sommer 1941 getrieben. Gleichzeitig wurden Wohnungen von Juden überfallen und geplündert, hunderte Menschen einfach auf offener Straße erschlagen.
Polizisten, Gendarme, Zivilisten, deutsche Soldaten und rumänische Soldaten. Alle haben beim Massaker mitgemacht.
Platkovci führt eine Straße hinunter, bleibt vor einem unschuldig unscheinbaren Gebäude stehen. Das ehemalige Polizeipräsidium.
Über 13.000 Juden wurden ermordet. Es war das größte Pogrom in Rumänien.
Eine kleine Gedenktafel erinnert an das Geschehen. Sie wurde erst vor einigen Jahren hier angebracht.
Der rumänische Staat hat die Schuld am Holocaust zuvor einfach nicht anerkannt. Nicht einmal, dass es ihn gegeben hat.
Zum Schluss möchte Ides Vladkovci noch die große Synagoge zeigen. Eine von den zwei Synagogen, die in Jasch noch stehen.
Davor soll hier eine Holzsynagoge gestanden haben. Die jüdischen Gotteshäuser durften nur aus Holz sein und nicht größer als die Kirchen.
Das frisch gestrichene und renovierte Gebäude liegt in der ehemaligen Straße der Synagogen. Dicht an dicht standen sie hier einst. Jetzt Häuser und Straßen einerlei.
Die große Synagoge wurde 1670 erbaut. Es ist die älteste Synagoge Rumäniens. Sie wurde renoviert und vergangenes Jahr zu Hanukkah eingeweiht.
Drinnen in der Synagoge wölbt sich ein riesiger, kunstvoll geschnitzter, bunt bemalter Tora-Schrein.
Der ist wunderschön, der Tora-Schrein. Der wurde Stück für Stück auseinandergenommen, restauriert und wieder zusammengesetzt, wie ein Puzzle. 12 Jahre hat das gedauert.
Wieder klingelt das Telefon. Wieder muss Ides Vladkovci kurz rangehen, um eine Matzebrotbestellung entgegenzunehmen. Auf einigen Stühlen in der Synagoge liegen noch die Ratschen von Purim fest, eine Art jüdischer Karneval. Das Fest erzählt davon, wie Juden einst im antiken Persien nur knapp einem Pogrom entkommen sind, erklärt Ides Vladkovci. Eine lautstarke Feier des Lebens, des Überlebens. Sie nimmt eine Ratsche in die Hand und beginnt zu drehen.
Eine Reportage von Laila Knüppel. Morgen hören Sie mehr über die Ermordung der rumänischen Juden, über die tragende Rolle des Diktators Ion Antonescu und die so späte Erinnerung daran, die Todeszüge von Jasch in den Gesichtern Europas, morgen Samstag ab 11.05 Uhr im Deutschlandfunk. Das war Europa heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse. Weiterzuhören lohnt sich, denn in Tag für Tag geht es gleich im Anschluss an die Nachrichten um Religion in den Medien. Tag für Tag heute mit Christiane Florin.